Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Wir hören nicht auf. Ich darf nämlich jetzt jemanden vorstellen, hier nach vorne bitten, nämlich eine tolle Frau namens Anja Sonnbronn, einigen hier besser bekannt als Anja Lehmann. Und sie ist Mama von 2 Kindern, ist Sängerin aus Leidenschaft, Lobpreiserin, eine Frau Gottes, und es ist mir eine Ehre, dich jetzt hier begrüßen zu dürfen. Es ist schön, dass du uns heute Morgen dienst und mit hineinnimmst ins Lob Gottes. Sie war gestern schon hier und hat uns Musikern beschenkt mit ihrem Wissen und mit ihren Erfahrungen und uns einfach da mit hineingenommen. Und jetzt nimmt sie auch euch mit hinein, und so übergebe ich dir und möchte dich an der Stelle schon mal Danke sagen für deinen Dienst.
Danke, Martina. Dankeschön und guten Morgen von meiner Seite. Danke für Lobpreisleiten, Jürgen und dein Team. Echt cool. Also ich hatte gestern eine total gute Zeit. Ihr habt tolle Leute in eurer Gemeinde, muss man sagen. Echte Schätze, und das ist für mich ganz toll. Natürlich ein Traumjob, gell? Man darf durch die Lande tingeln und irgendwie so Leute kennenlernen wie euch und ein bisschen Zeit mit den Leuten verbringen, und es ist einfach toll zu sehen, was Gott an Reichtum hier in dieses Land gelegt hat. Und ich hoffe, ihr versteht euch auch als solches, dass ihr dem Leib Christi gegeben seid als Gaben. Das betrifft euch ganz sicher auch, jeder auf seine Art. Und danke, Thomas, dass ich hier sein kann. Wo bist du? Wo ist er denn? Ah, da, genau. Danke. Danke, Thomas. Und ich habe gehört, du bist hier der Held in Hermeneutik und was weiß ich nicht was. Aber du würdest auch ab und zu mal eher schulstundenmäßig predigen. Aber ich habe mir jetzt hier den Wecker gestellt auf 35 Minuten. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich habe den Predigtext so ein bisschen vorgegeben gekriegt. Ich meine, wie kommt man auf die Idee, mir jetzt gerade ausgerechnet einen Psalm unterzuschieben, wo steht, lobe den Herrn, meine Seele. Ist ein bisschen weit hergegriffen. Nein, ich war schon öfter hier, ich glaube, es sind 5,5 Jahre oder so ungefähr, mit einem ganz dicken Bauch, aber ohne Brille. Da war gerade unsere erste Tochter unterwegs, die ist jetzt 5. Und seither hat sich einiges verändert in meinem Leben, aber diese eine Sache ist geblieben, und davon will ich heute erzählen. Lasst uns doch gemeinsam gerade mal die ersten Verse vom Psalm 103 lesen. Ich lese vor. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann geht's weiter, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Amen. Und es geht noch weiter, aber ich habe mir gedacht, wisst ihr was, ich beschränke mich jetzt mal auf die ersten Verse dieses Psalms, alles andere würde heute definitiv zu weit führen. Ihr könntet x Predigten über das Thema hören, und ich habe mich jetzt ein bisschen auf ein paar Sachen festgelegt. Ich habe zum Beispiel mal nachgeschaut, was heißt Seele, wenn wir sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Ich hatte so an Gedanken so ein paar Anstöße bekommen von hier. Anja, erzähl ein bisschen was darüber, wie man zum Beispiel Gefühl und Kopf zusammenkriegt im Lobpreis. Wie geht der Verstand zusammen mit dem, was man empfindet? Ich habe gedacht, komm, ich gucke einfach mal nach, was im Hebräischen Seele bedeutet oder was für Wörter dem zugrunde liegen. Warum ist es in unserer Bibel als Seele übersetzt? Und ich habe einfach rausgefunden, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich ein paar Jahre noch studieren sollen, gründlicher nachforschen. Aber das, was ich rausgefunden habe, ist, dass Seele, es gibt eigentlich so 3 Hauptbegriffe für die Seele. Das sind Nefesh, Ruach, das ist auch für Geist Gottes, und Nishama. Und zusammen ergeben sie aber dieses Akronym Naran. Das heißt, eigentlich fassen sich da mehrere Begriffe zusammen. Das heißt, wie ich das verstehe, heißt eigentlich Seele im Hebräischen gerade alles. Also auch sogar mein Blutkreislauf, das Leben, das pulsierende Leben, alles, was lebt. Mein Bewusstsein, mein Geist, mein Denken, mein Fühlen und sogar das physische Regen. Ich habe dann nochmal gefragt, meine Schwester, weil die halt so ein Schlaumeiler ist und Theologie studiert hat, habe ich sie gefragt, gib mir mal das Wort für Seele. Meint sie, ach, weißt, Seele im Hebräischen, das heißt alles. Ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht muss ich mich später korrigieren, aber das ist das, was ich erstmal rausgefunden habe. Nicht bei Facebook, sondern so im Internet. Wie auch immer, ich habe dann gedacht, ja, ist es wichtig? Vielleicht würde Seele ja nur, was weiß ich, Gefühl heißen oder das Bewusstsein oder keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, weißt du, im Nachsatz des ersten Verses steht, und alles, was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Und da habe ich gedacht, weißt du was, wenn der David es nötig fand, zu sagen, hey, meine Seele, und dann noch, und alles, was in mir ist, ich glaube, er hat wirklich gemeint, der ganze Rundumschlag. Das sehe ich aus dem Psalm raus und das sehe ich irgendwie auch aus anderen Versen aus der Bibel, dass zum Beispiel das höchste Gebot ist, Gott zu lieben, wie? Von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Sein. Entweder war das wichtig, dass man das genau auseinanderklamüsert, oder es ist extra aufgezählt, damit irgendwelche Zwischenfragen kommen. Ja, auch meine Gedanken, ja. Ja, auch meine Gefühle, mein Körper auch. Ja, alles soll den Herrn, dein Gott, lieben, du. Als ganzes geschaffenes Wesen sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit allem, was du bist. Und genauso sollen wir auch den Herrn, unseren Gott, loben. Nebst diesem Gebot, wir sollen unseren Gott lieben, ich glaube, ihr seht, ja, super, das ist so toll, wie du das machst. Dass dann alles immer gerade da ist, wunderbar. Nebst diesem Gebot sehen wir auch noch eine Stelle oder mehrere Stellen in der Bibel, ich habe jetzt mal eine rausgegriffen, wo man nachlesen kann, wozu wir geschaffen sind. Also unseren Gott zu lieben, das ist klar, das ist das höchste Gebot, aber wozu sind wir gemacht, also wir als Geschöpfe? Wir sind gemacht dazu, dass wir unseren Gott loben. Wir sind ein Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das könnt ihr in Epheser nachlesen, es gibt aber auch noch andere Stellen. Wir sind geschaffen zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Nicht nur unser Körper oder nicht nur unser Denken, nicht nur das Herz, nicht nur der Geist, nicht nur die Seele, wir ganz, als ganzheitliches Gebilde. Jetzt machen wir mal ein schnelles Experiment. Ja, seid ihr bereit, selber ein bisschen aktiv zu sein? Okay, alles klar. Folgendes. Du stellst dir vor, irgendjemand erzählt ein Witz und meint ganz besonders witzig zu sein und du findest es eigentlich überhaupt nicht lustig. Aber der Höflichkeit halber verziehst du so ein bisschen den Mund zu einem Lächeln. Kannst du dir das vorstellen? Also ihr dürft jetzt natürlich nicht ehrlich lachen. Ihr müsst jetzt nicht grinsen, das ist jetzt ganz ernst. Es war nicht witzig, aber du willst jetzt auch nicht nur bierernst schauen, du machst einfach so, probiert es mal. Ihr dürft aber nicht wirklich lächeln, ich sehe zu viele lächelnde Gesichter. Andersrum, also du bist wirklich ernst und du versuchst einfach, du verziehst einfach das Gesicht ein bisschen, ja? Das ist jetzt rein körperlich, das ist rein äußerlich. Da drinnen lächelt nichts, aber der Körper, quasi die Mundwinkel, ziehen sich leicht nach oben. Das hat auch einen Effekt, wenn man es ganz lange macht. Wenn du aber zum Beispiel am Tisch sitzt, ich habe eben eine 5-Jährige, die ist gerade 5 geworden und einen 2,5-Jährigen und die machen natürlich am Tisch auch mal Blödsinn, also eure Kinder sicherlich nicht, meine schon. Und du findest es eigentlich total lustig, aber du denkst, das geht eigentlich gar nicht und du willst sie erziehen, also darfst du nicht lachen. Dann behältst du ein gerades Gesicht und innerlich grinst du aber total. So, das heißt, das probieren wir jetzt aus, wie das ist. Du musst voll lachen innerlich, aber äußerlich hältst du ein gerades Gesicht. Spürst du, wie es dir da so die ganzen Muskeln nach hinten zieht? Ja? Wie die Augenbrauen ein bisschen sich erhöhen. Also man sieht es meistens an den Augen, dass jemand doch grinsen muss. Das ganze Gesicht wird offen und eigentlich öffnen sich sogar auch da die Räume. Für die Sänger ganz wichtig, das sind so Resonanzräume, die dann weit werden und deine Stimme gewinnt noch an mehr Höhenfrequenzen. Aber das braucht die anderen nicht so interessieren. Aber es hat einen Effekt. Und wenn du lachst oder lächelst, dann passiert tatsächlich etwas, und deswegen erzähle ich das überhaupt, dann werden neurologische Prozesse angeschubst und es werden Endorphine freigesetzt. Ja, ich lese euch mal ganz kurz vor, was Endorphine sind. Ich habe das noch gegengecheckt, natürlich mit einer echten Ärztin. Ihr wisst wahrscheinlich mit wem. Endorphine sind schmerzlindernde und euphorisierende Substanzen, die vor allem in der Hirnanhangsdrüse und im Hypothalamus produziert werden, wen es interessiert hat. Der Körper schüttet sie bei körperlicher Anstrengung aus, aber auch beim Lachen und beim Singen. Singen? Ja, sie können regelrechte Hochgefühle hervorrufen. Jetzt könnte man sagen, dann hat das Singen ja wirklich was für sich, ja, coole Nebeneffekte und so. Deswegen sollten wir das mehr machen. Wisst ihr, das hat Gott doch so geschaffen. Warum ich das Ganze erzähle mit dem Grinsen und mit dem, was man äußerlich tun kann, vom Körper her. Wir können äußerlich sagen, was sprechen. Wir können Gott loben mit unseren Worten. Wir können Gott loben, auch meinetwegen, wenn wir denken, das ist jetzt hier gerade angebracht, dann hebe ich vielleicht irgendwie eine Hand. Oder ich wirke sehr beteiligt. Ich kann aber auch da sitzen und gar nicht beteiligt wirken. Was ich damit sagen will, ist, Gott erwartet nicht einen Lobpreis von uns, der oberflächlich ist. Wir können Gott nicht preisen oder wir sollten Gott nicht preisen oder eigentlich kann man Gott nicht preisen, losgelöst von unserem ganzen Sein, von unserer Geschichte, von unserem Erleben, von unserem Denken, von unserem Willen. Versteht ihr, wie ich meine? Ich glaube nicht, dass man es auseinander trennen kann. Und doch fällt es vielen Leuten so schwer, mit sogenannter Inbrunst oder Leidenschaft Gott zu preisen. Und sie sind immer gleich so ein bisschen auf Moment, das ist alles so Gefühlsduselei, das will ich nicht haben. Entschuldigung, Lachen ist auch Gefühlsduselei, weil es Gefühle auslöst, da chemisch etwas freigesetzt wird in deinem Körper. Vieles ist Gefühlsduselei, weil es gar nicht anders geht. Es ist verbunden, wenn du dich ärgerst oder Stress hast und zum Beispiel mehr Magensäure ausgeschüttet wird, kann das sein, dass dir das weh tut. Verstehst du? Gott hat uns geschaffen als komplexes Wesen und nicht so abgetrennt, sodass wir sagen könnten, weißt, mit meinem Verstand preise ich den Herrn ganz intensiv. Und das sage ich auch, spreche ich auch aus. Aber meine Gefühle, die behalte ich mal lieber für mich. Ja? Glaube ist ja schließlich kein Gefühl. Denken wir einfach mal drüber nach. Inbrunst oder Leidenschaft bezeichnen meiner Meinung nach genau das, nämlich dass wir uns selber, unser Sein, unsere Gefühle, aber auch das ganze Verstehen erahnen und nachspüren können, dass wir das nicht rauslassen, genauso wenig wie den Körper. Und es ist die Art von Lobpreis, die Gott von uns möchte. Und deswegen sagt David es, lobe den Herrn, meine Seele und auch noch das ganze andere, was in mir ist, preise seinen heiligen Namen. Ich lese ganz gern, kennt ihr das Büchlein von Spurgeon, so ein kleines rotes Büchle? Wer liest ab und zu mal Spurgeon? Der schreibt ja ganz viel. Ja, wirklich. Wow, also würde ich mal empfehlen. Ist ein bisschen härterer Tobak, muss man ein bisschen dran kauen manchmal. Ich habe euch ein Zitat von Spurgeon mitgebracht oder einfach so ein paar Teile von der Auslegung über Psalm 103. Und ich werde nur ein paar Sachen draus vorlesen. Er sagt, Musik der Seele, also wenn unsere Seele Musik macht oder lobpreist, ist die Seele von Musik. Also der Inhalt wahrer Lobpreismusik ist unsere Seele. Versteht ihr? Wenn das Herz nicht singt, ist auch der künstliche Gesang nur seelenloser Schall. Oder ähnlich sagt Gott es, wenn die Liebe nicht drin ist, sagt es die Bibel in 1. Korinther 13. Dann ist es einfach nur bla, irgendein Klang. Weiter sagt Spurgeon, der Psalmist setzt den rechten Schlüssel vor sein Lied, indem er damit beginnt, sein innerstes Ich zum Preise Gottes aufzurufen. Er hält ein Zwiegespräch mit seinem Selbst, ermahnt und ermuntert sich, als würde er spüren, wie leicht Mattigkeit und Trägheit seine Kräfte beschleichen. Und das passiert auch, sagt er, wenn wir nicht mit allem Eifer drüber wachen. Dann haben wir eine Müdigkeit und eine Trägheit, die uns nicht erlaubt, Gott aus ganzer Seele zu preisen. Unser innerstes Leben, unser wahres Sein sollte ganz von diesem herrlichen Dienst in Anspruch genommen sein. Und jeder soll sein eigenes Herz zu einer solchen Tätigkeit anspornen. Mögen andere es fertigbringen, dies zu unterlassen, aber lobe du, meine Seele, den Herrn. Mögen andere Gott nur mit den Lippen ehren, ich aber will meine Seele zum Preise Gottes aufrufen. Und dann sagt er noch weiter, mannigfaltig sind unsere Fähigkeiten, also ich übersetze mal vielfältig, ne? Sind unsere Fähigkeiten, Gemütsbewegungen, Anlagen und Kräfte, aber sie alle hat Gott uns gegeben und darum sollten auch sie alle im Chor ihn preisen. Soweit Spurgeon. Jetzt stehe ich vor der Herausforderung und sage, gut, wenn es anscheinend so wichtig ist, dass meine ganze Seele Gott preist und wenn es extra mit Nachdruck gesagt werden muss, uns, mir, euch. so mit dem, fast mit dem Zeigefinger, so lächelnd, aber vergiss ja nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es ja nicht. Dann frage ich mich, warum, wenn doch Gott uns so viel Gutes erwiesen hat, fällt es uns dann schwer oder scheint es uns schwer zu fallen, Gott aus ganzer Seele zu preisen? Weil ich habe das Gefühl, das wird man doch merken, das wird man doch hören, spüren, sehen, wo das Volk Gottes Gott preist. Da hebt es das Dach, versteht ihr? Und ich meine nicht, es gibt nur diese Art von Lobpreis, die muss ganz genau so aussehen, ganz genau so sein, sondern ich glaube, dass man nicht dran vorbeihören und dran vorbeisehen kann, wenn Gott bei Menschen aus vollster Seele gepriesen wird. Ich habe überlegt, was das Problem sein könnte. Warum es nicht so selbstverständlich scheint manchmal. Warum wir es auch manchmal so auf die Musiker abschieben. Die sollen Gott preisen, ne? Die sollen sich lautstark für ihn einsetzen. Die sollen ein bisschen Alarm machen. Wir brauchen das nicht. Wir kommen einfach in Gottesdienst. Ich glaube, ich habe darüber nachgedacht, was könnte das Problem sein. Ich habe gedacht, hey, erstens mal, wir sind ablenkbare Wesen. Wir sind wahnsinnig ablenkbar. Vielleicht ihr nicht, ich ja. Gott, du bist so wunderbar. Ach, so könnte ich mir meine Haare eigentlich auch mal machen. Ist es jetzt getönt oder ist es schon so richtig hellgrau? Oder ist das eine, so eine Silbertönung? Da muss ich auch mal gucken. Mal meinen Friseur das nächste Mal fragen. Ich wollte eigentlich gerade noch schnell was lesen. Meine andere, jetzt habe ich noch eben eine Wäsche dazwischen geschoben. Ja, gemacht ist gemacht. Das ist jetzt alles salopp ausgedrückt. Das sind jetzt Kleinigkeiten, ne? Aber wir sind tatsächlich so ablenkbar. Und Disziplin ist jetzt nicht immer unser Lieblingswort im Alltag. Manchmal braucht es halt, manchmal nicht. Aber Disziplin jetzt eben als Nachfolger Jesu, dass wir auch was geben dafür, dass wir eben nicht so leicht ablenkbar sind oder eben auf was verzichten, sodass wir nicht so leicht ablenkbar sind, das ist eher nicht so gern gesehen. Wir sind ablenkbar. Ich glaube auch, wir sind leichtgläubig. Wir sind leichtgläubig, wie meine ich das? Die Jünger sind auf dem Boot mit Jesus. Ich meine Jesus, ne? Der Jesus. Der Sturm zieht auf und alle kriegen die Vollkrise. Hätte ich jetzt nicht gekriegt, natürlich nur die Jünger, die damals, ne? Und Jesus sagt ihnen, was ist los? Wo ist das Problem? Ich bin doch da. Das Selbstverständlichste eigentlich, er ist doch da. Aber alle schieben die Vollkrise. Sie haben, könnten wir uns gar nicht vorstellen bei uns, gell? Sie haben Sturm und Wellen einfach mehr geglaubt, als ihr Vertrauen in die Gegenwart Gottes gelegt. In die Gegenwart von diesem Jesus, der Wunder tun kann, der Sturm und Wellen erfunden hat und der sie auch bezwingen kann. Ich glaube, dass wir ganz oft den Umständen, den Tagesgeschehen, den Kontoauszügen, den Lügen schneller Glauben schenken als dem Herrn und dem Wort Gottes. Und vielleicht lassen wir auch zu viel davon an uns ran und zu wenig Wort Gottes an uns ran. Das kommt dann in so ein Ungleichgewicht. Und Leute, das ist verständlich. Ich gucke auch auf mein Konto und denke, ja, für den Moment macht man sich Sorgen. Bei Krankheiten macht man sich Sorgen. Es gibt tatsächlich Umstände, die uns aus der Bahn werfen können. Und trotzdem sagt ja Jesus ganz klar in dem Boot, ich finde es auch fast frech von ihm, so als gäbe es keinen Sturm und keine Wellen. Aber er sagt, ich bin doch da. Was ist das Problem? Der Herr des Universums ist da und fordert uns auf zu glauben und den anderen Dingen nicht so leicht Glauben zu schenken. Nicht davon eingelullt und eingewickelt zu werden. Ein weiterer Punkt. Ich glaube, wir sind eitel und selbstbezogen. Oft sind wir auch einfach selbstgenügsam. Wer gar nie von sich weggucken kann, der hat es natürlich schwer, jemand anderen anbetungswürdig zu empfinden, die Augen aufzumachen für diesen großen Gott. Wer nicht von seinen eigenen Problemen wegschauen kann, der kann sehr schwer im Vertrauen auf seinen Jesus schauen. Wer von seiner eigenen Schuld nicht wegschauen kann, der kann nicht aufs Kreuz gucken. Der ist zu beschäftigt mit sich. Wie soll ich denn mein Augenmerk auf Gott und seine Offenbarungen richten? Wie soll ich denn sehen und wachsam und achtsam sein auf das, was er mir zeigt, wenn ich schon irgendwo ganz festgefahren bin? In meinem Blick oft hinein in mich selber oder auf meine Umstände. Es ist unnötig zu erläutern, wie das dann auf den Lobpreis sich auswirkt, oder? Was ich nicht sehen kann, was ich nicht greifen kann, das ist sehr schwer, allein mit dem Mund äußerlich zu bekennen, geschweige denn, dass die ganze Seele, der ganze Körper, mein ganzes Sein dahinterherkommen. Könnt ihr noch weiter darüber nachdenken? Es gibt bestimmt noch ganz viele nennenswerte Gründe, aber einen Grund möchte ich auch noch nennen und den sollte man nicht unterschätzen. Was kann mich hindern daran, dass ich mit meiner ganzen Seele Gott preise? Es gibt da einen, der sich eigentlich zum Ziel gemacht hat, dass er derjenige wäre, der anbetungswürdig ist. Er wollte Gott, dem alleinigen Gott, dieses nicht überlassen. Und das ist der Feind Gottes, der Satan oder der Teufel oder wie auch immer ihn nennen wollt. Er will ihm die Anbetung abspenstig machen, klauen. Es zermartert ihn, wenn Gott angebetet wird und nicht er. Und deshalb kämpft er und er kämpft mit allen Mitteln und er kämpft mit harten Bandagen. Seine schlimme Umstände, Krankheit und Leid, finde ich trotzdem eine der schlimmsten Waffen, Belanglosigkeit. Eingelullt sein, Ignoranz, gar nicht drüber nachdenken, sich dessen gar nicht bewusst sein. Und er hat deine Anbetung geklaut. Und er freut sich dran. Wenn er selber schon nicht angebetet werden kann, dann soll es doch der allmächtige Gott auch nicht werden, oder? So ticken wir ja leider auch oft, gell? Wenn ich das schon nicht haben kann, soll die es auch nicht haben. Oder der. Belanglosigkeit und Ignoranz, die sind so still und unscheinbar, kommen die daher, die schleichen sich irgendwie ein. Das merken wir oft gar nicht. Aber wir sind auch leicht manipulierbar und deswegen hören wir immer wieder auf diese Stimme. Unbewusst sollte Gott wirklich gesagt haben. Stellen alles in Frage und finden natürlich Gründe, warum wir jetzt gerade nicht so können. Meine dringliche Bitte an uns ist, geben wir ihm diese Genugtuung nicht. Es gibt einen allmächtigen Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, und er allein ist würdig, angebetet zu werden. Er allein. Und er hat uns genau dazu geschaffen. Wir sind diejenigen, die Teile der Schöpfung, die am lautesten schreien sollten, wer er ist. Die am lautesten und am schrillsten widerspiegeln sollten, was wir für einen wunderbaren Gott haben. Jesus sagt selber, oder die Bibel sagt selber, du, wenn wir ihn nicht preisen, dann werden die Steine es rufen. Das sagt die Bibel. Wenn wir ihn nicht preisen, werden die Steine es rufen. Willst du dir diese Blöße geben? Dass, weil du deinen Mund hältst, beziehungsweise deine Seele einbehältst, dein ganzes Sein, dass einfach die anderen das Privileg haben, Gott in dieser Art zu preisen. Da habe ich schon ein bisschen Stolz, muss ich sagen. Die Ehre will ich mir nicht nehmen lassen. Teil dieses globalen Lobpreises sein zu dürfen, Gott wirklich anzubeten und darin noch mehr zu lernen, noch mehr frei zu werden. Es gibt in der Bibel ein paar erschreckende Beispiele. Die sind jetzt nicht direkt auf Lobpreis gemünzt, aber auf dieses Ganzheitliche mit dem Herrn, was wir oft verpassen können oder wo wir Gefahr laufen, das zu verpassen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, ich habe diese Predigt über ein paar Wochen hin vorbereitet. Irgendwie, ja, man geht damit schwanger und dann formt sich da was. Und das Coole war, dass ich vor 2 Wochen bei uns in der Gemeinde saß und dann hatte ich auf meinem Handy 2 Notizzettel sozusagen. Der eine Notizzettel war, die Predigt mitzuschreiben von meinem Pastor und der andere Notizzettel war, abzuspickeln und für meine Predigt Sachen da mit raufzuschreiben. Zum Beispiel hatten wir da die Stelle aus Lukas 21 und es ging ein bisschen um was anderes. Es ging darum, dass wenn Jesus wiederkommt und wir nicht vorbereitet sind, dass es sein kann, dass er sagt, ich kenne dich nicht. Ja, dass es sein kann, dass er ein paar abgestumpfte, belanglose Teile seiner Braut vorfindet, die er so nicht gedacht hat. Wir lesen einfach in Vers 34 mal ein paar Verse. Nehmt euch in Acht, so dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euer Herz nicht beschweren und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor dem Menschensohn hintreten könnt. Das klingt jetzt so ein bisschen bedrohlich. Ich habe dann gedacht, so Rausch und Trunkenheit ist klar, ne? Es ist sehr klar definiert, Rausch und Trunkenheit. Glaube ich, muss aber nicht nur zwingend mit Drogen und Alkohol zu tun haben. Es gibt auch andere Dinge, die uns berauschen. Und mein Pastor hat vor ein paar Wochen wirklich auch ein paar Sachen genannt. Andere Süchte, Dinge, die uns beherrschen, von denen wir eigentlich auch ganz genau wissen, dass sie nicht gut sind. Und dann versuchen wir mit aller Macht, sie irgendwie zu vertuschen. Es können aber auch die Dinge sein, über die wir uns identifizieren. Gutes wie Schlechtes. Er hat dann so Sachen genannt wie, wenn ich weiß, welche Weine man trinkt und welche Kaffeesorten, wo man wo Fairtrade und so, und dann das Savoir-Vivre, so ein bisschen wissen, wie man das Leben genießen kann, an die richtigen Feiern gehen, die richtigen Serien schauen, irgendwie so der Lifestyle, die richtigen Klamotten tragen. Da können wir uns so abhängig machen davon, weil wir dann denken, ich bin's und ich hab's. So kann ich mich sehen lassen, so bin ich salonfähig, das passt mir. Und es kann so schnell alles andere übertünchen und auch so eine Maske werden. Unser Lifestyle, ohne dass wir das merken, kann es einfach wichtiger werden als die richtig wesentlichen Dinge im Leben. Was auch immer es ist, auch die Sorgen der Welt, und es gibt Sorgen, wir stumpfen ab und unser Herz stumpft ab. Das ist da ganz klar geschrieben. Jetzt habe ich heute Morgen auf der Hinfahrt gesagt, Gott, ich weiß, ich werde das alles sagen, aber guck, ich kann manchmal gar nicht zuhören, was andere Leute mir erzählen, und manchmal kann ich mein eigenes Leben gar nicht anschauen. Es ist so viel Not und es dreht einem richtig das Herz um. Und das klemmt einem alles ab und es ist so alltäglich und so präsent und so da. Was soll ich denn den Leuten sagen? Sie sollen jetzt aus voller Seele Gott preisen. Und ich hatte da natürlich schon ein paar Ideen, werde ich euch gleich noch sagen. Aber das Coole ist, dass in dem Moment, ihr wisst bestimmt alle, wo das ist, aber ich bin ja nicht von hier. Ich fuhr so eine Straße hoch und da ist auch so rechts ein Parkplatz. Und auf einmal war eine riesige Bergkette vor mir. Und ich bin ja so halb Bergkind. Ne? Meine Mutter kommt aus Adelboden, kennt es jemand? Also die ist waschechte Adelbodnerin. Also Vollblut-Adelbodnerin, also bin ich so quasi Halbblut-Adelbodnerin. Und ich habe diese Bergkette bewundert und dachte, okay, euch kenne ich jetzt nicht, aber krass, ihr seid nicht mal die Berner Alpen und trotzdem so riesig. Ja? Und ich sagte, danke Jesus, weil in dem Moment, weil es da so überraschend kam, habe ich richtig mal kurz die Luft angehalten. Kennt ihr so ein Gefühl, dass ihr sowas seht? In dem Moment halte die Luft an. Vielleicht als du deine Frau das erste Mal gesehen hast. Oh mein Gott, wer ist das? Vielleicht solltest du sie mal wieder so anschauen. Wir gehen gleich nochmal darauf. Ich fand das ein großes Geschenk für mich von Gott. Und ich werde da nochmal drauf zurückkommen. Was stumpft unser Herz auch ab? Ich habe es vorhin schon ein paar Sachen gesagt, was ich glaube, was uns abstumpfen kann. Mir fiel beim Vorbereiten noch das Gleichnis der Jungfrauen ein. Kennt ihr dieses Gleichnis der 10 Jungfrauen mit den Öllampen? 5 hatten die Öllampen gefüllt und sie hatten noch extra Öl dabei. 5 andere hatten kein extra Öl dabei und der Bräutigam ließ auf sich warten. Die sind irgendwie eingeschlafen und als der Bräutigam dann kam, gab es einen riesen Hallodri und Achtung, der kommt. Und jetzt konnten die mit ihren Lampen dann gegentreten und 5 hatten einfach nicht genug Öl dabei, also die Lampen konnten nicht mehr brennen. Und dann sind sie halt hingegangen zueinander, ja, schon mal noch ein bisschen Öl. Und als sie dann beim Bräutigam ankamen, hat er gesagt, ich kenne euch nicht. Das ist echt krass hart. Herr, tu uns auf, sagen sie. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Und ich glaube, da kommt dieses Thema nochmal rein, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Thema Ignoranz. Bei manchen ist es wirklich Arroganz, bei manchen ist es einfach nur Ignoranz. Es ist diese Belanglosigkeit, da braucht man doch nicht noch eine extra Flasche Öl mitnehmen. Es reicht doch, meine Lampe brennt ja irgendwie, ich bin doch gerettet. Es ist alles gut, ich habe den Heiligen Geist in mir, ich bin gerettet. Super, Ich glaube, ich kann das Glaubensbekenntnis mit vollem Herzen sagen, ist doch alles wunderbar. Aber wir brennen nicht. Aber wenn diese Welt irgendwas braucht, dann sind es brennende Christen, nicht lahme Christen. Wenn du jemanden ermutigen willst und wenn wir Psalm 34 leben wollen, ich will den Herrn loben alle Zeit und sein Lob soll immer in meinem Munde sein und die Entmutigten werden es hören und sich freuen. Das braucht unsere Welt. Zeitung lesen und Nachrichten hören kann jeder. Und jammern und maulen kann auch jeder. Und echte Nöte aus dem Herzen erzählen, das kann jeder. Und das müssen wir auch tun. Aber wir brauchen auch Leute, die den Herrn aus ganzem Herzen preisen. Und aus denen das Leben, diese Quelle des Lebens von Jesus kommt und fließt und fließt und fließt, sodass die Entmutigten es hören und sich freuen können. Dass die wissen, es gibt noch was anderes. Auch über diese Scheiße hinaus, über diese Welt hinaus. Entschuldigt mein Deutsch, aber das ist eine Not. Und manche halten es nicht mehr aus auf dieser Welt, weil es so eine Not ist. Die ist nicht einfach nur hochgebauscht. Im Leben mancher Menschen, vieler Menschen, ist sie unerträglich groß. Unerträglich groß. Lobe den Herrn meine Seele. Und was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Was stumpft unser Herz so ab? Ich glaube, mittlerweile ist es uns verständlich, was unser Herz abstumpfen kann. Die ganzen Katastrophen der Welt, unsere eigenen persönlichen Katastrophen oder auch die Ignoranz, die Belanglosigkeit. Was stumpft mein Herz so ab, dass ich Gott nicht mehr aus ganzer Seele preisen kann? Manchmal schauen wir so, ich sage jetzt extra die Jungen, ich fühle mich natürlich auch super jung, aber wir schauen die ganz, ganz Jungen so resigniert und zynisch an. Das ist auch so ein Punkt, den mein Pastor gesagt hat. Und wir gönnen denen nicht, dass sie so Feuer und alles so schwarz-weiß denken und voll für Jesus und ganz gegen so. Und du denkst so, ey, ihr seid noch so grün hinter den Ohren. Es ist irgendwie nicht realistisch. Ich bin mit dem Leben und mit dem Alter und mit der Reife natürlich viel realistischer geworden, viel pragmatischer. Ja, bist du stolz drauf? Oder ist dein Herz vielleicht abgestumpft? Es hat alles für sich, auch die Jahre und die Weisheit, habe ich gestern im Lobpreisteam auch gesagt, das kann man nicht alles irgendwie raffen. Manche Dinge brauchen auch einfach Zeit. Guter Wein braucht Zeit. In Offenbarung 2, da lesen wir etwas von der ersten Liebe. Und vielleicht merkt ihr, wir haben so ein paar Bilder. Wir haben die Seele, wir haben alles in mir, wir haben das Feuer mit den Lampen und wir haben die Liebe. Und auch da hat es was mit dem Brennen zu tun. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Jetzt denke nun daran, wovon du gefallen bist. Tu Buße und tue deine ersten Werke wieder. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Unsere Hartherzigkeit und Gottes Liebe, das geht nicht Hand in Hand. Sein Licht kann nicht da brennen, wo wir ihn nicht reinlassen. Und wo wir andere Sachen nicht bewusst rauswerfen. Das heißt Buße tun. Buße, was erkläre ich den Studenten immer? Buße besteht aus, glaube ich, 3 Schritten, keine Ahnung. Du erkennst es, du bekennst es und du drehst dich um und läufst in die andere Richtung, logischerweise nicht in dieselbe. Wir brauchen Liebe und Leidenschaft zu Jesus. Und da habe ich gedacht, Gott, was ist das Öl? Wenn es tatsächlich möglich ist, dass ich Öl aufs Feuer gießen kann oder vielleicht auf das kleine Flämmchen, damit es wieder aufflammt, was ist es? Was kann ich tun? Und der Gedanke heute Morgen war natürlich, ich weiß natürlich, in die Natur, in deine Werkstatt, deiner Hände Werk anschauen, deine Schönheit, deine Kreativität bewundern. Und plumps, kommen da die Berge und ich denke, ja, genau. wisst ihr, was ich dann gesungen habe? Ihr könnt es euch vorstellen, oder? Then sings my soul, my Savior God to you. How great thou art, how great thou art. Kennt ihr, wie groß bist du? Dann jaust mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Singt ihr es? Wie groß bist du, wie groß bist du. Ist so vor so einer Bergkette nicht so schwer zu singen. Hey, dann, weißt du, wir haben so ein Modewort. Eine Zeit lang war es Nachhaltigkeit, war das absolute Modewort, ist immer noch ganz, ganz gut im Trend. Achtsamkeit hat unsere westliche Welt auch erreicht. Achtsamkeit ist im Buddhismus schon lange muss man leider zugeben, aber Achtsamkeit hat auch unsere westliche Welt erreicht. Es ist gar nicht mehr so salonfähig, den Kalender bumsvoll zu haben und ständig überall zu sein und irgendwie dadurch wichtig zu wirken, sondern es ist viel salonfähiger, wenn man sagen kann, weiß ich, war jetzt in der Schweigewoche. Pastor Thomas, also, ich finde es absolut genial. Ich weiß nicht, ob ich es könnte und ich finde es so gut. Aber das hat mich nochmal aufmerksam gemacht. Du hast gestern gesagt, weißt du, wenn man so lange schweigt, dann wird man ganz, ganz sensibel. Da wird man einfach bis in die Poren, ne? Aufmerksam auf das, was um einen rum ist. Man wird sehr achtsam. Und ich denke, hey, weißt du, die gute alte stille Zeit, das gute alte Bibellesen, das gute alte zur Ruhe kommen, der gute alte Sabbat. Einfach mal Ganzkörper-Tazit, also für die Musiker unter euch eben Schweigen, Stille, Pause, Sela. Und dann auch absichtlich Dinge mit Absicht zu suchen, in die Berge gehen, in den Wald gehen. Ui, siehst du, das ist mein Timer. Ich versuche jetzt unter diesen 45 Minuten zu bleiben. Also, in die Berge zu gehen, sich was Schönes anzuschauen. Ich hab ganz krasse Erlebnisse gehabt, zum Beispiel, wenn ich mal ins Theater gegangen bin oder Symphonieorchester angehört habe. Wunderschön. Oder wenn ich in ein Aquarium gegangen bin. Kennt ihr das, die großen Aquarium, SeaWorld oder bla bla irgendwas? Und einfach gestaunt habe über die Schöpfung Gottes. Tierpark. Mit kleinen Kindern mal wieder neu das Staunen lernen. Ja, guck mal, es ist ja großartig. Guck mal, diese Farben, schau dir mal diese Vögelchen an. Es ist unfassbar. Wirklich unfassbar. Wir können Öl aufs Feuer gießen. Wir können uns mit Menschen umgeben, von denen wir denken, dass die echt brennen. Dann lassen wir uns einfach anstecken. Wir können auch uns von Menschen distanzieren, die ständig negativ sind und ständig alles runterziehen, wo wir merken, ich fühle mich jedes Mal beschwert. Jedes Mal. Wir können ganz bewusst unsere Gesprächsthemen ändern, wenn wir merken, jetzt geht's irgendwo in eine Richtung, das tut uns gerade beiden nicht gut. Wir können Feuer aufs Öl gießen. Wir können dagegen arbeiten, dass unser Herz abstumpft. Genau, ich habe vorhin die Kinder zitiert, das steht auch aus dem Munde der Kinder, bereitest du dir ein Lobgesang, und ich denke so, das ist bestimmt nicht nur der Mund gemeint, sondern wahrscheinlich ist das ganze Wesen der Kinder gemeint, wie sie zappeln und wie sie hüpfen und wie sie lalala so aufgeregt sind, und sobald der erste Beat läuft, geht der Pampers Hintern hin und her, und wenn sie was sehen, dann zeigen sie und sagen, look Mama, da, und es ist nie leise und es ist nicht irgendwie gedeckelt, da sprüht das Leben. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Psalm 103. Im Vers 14, das fand ich einfach noch ganz interessant, dass da weiter unten steht, denn er weiß, was für Gebilde wir sind, und er denkt daran, dass wir Staub sind. Schon ein bisschen so ein Hammer noch, jetzt so, du bist nur Staub. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde, aber wenn der Wind darüber geht, ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Netter Vergleich. Wenn die Seele preist, dann scheint sie das nicht losgelöst vom Körper und vom Geist tun zu können. Es ist, als würde ich meinem ganzen Sein befehlen, Gott zu preisen. Meine Gefühle, meine Entscheidungen, mein Wissen, meine Befindlichkeiten, alles mit ihnen begriffen. Wenn meine Seele Gott nicht preist, kann es der Mund zwar noch tun, aber der Mund gehört zu diesem Körper, wo der Wind drüber geht und ist es weg. Aber wir sind lebendig. Unser Körper vergeht. Aber unser Leben nicht. Unser Leben ist verborgen in Gottes Hand. Denke daran, dass es heißt, dass sogar die Dämonen bekennen, wer Gott oder wer Jesus ist. Aber sie preisen ihn nicht. Sie beten ihn nicht an. Der Mund kann eine Sache tun, aber die Seele soll Gott preisen. Und vergiss nicht. Und ich glaube, dass wenn wir Gott aus ganzer Seele preisen und das öfter machen und öfter machen, und wenn wir das hegen und pflegen und da, wenn wir da Feuer drauf gießen, dann ist dieses Vergiss nicht eigentlich, das ist ein Selbstläufer. Wir brauchen uns gar nicht mehr die ganze Zeit dran zu erinnern, weil wir in diesem Erleben des Lobpreises von Gott so sehr gesegnet werden und so sehr an sein Herz kommen, dass es uns eigentlich immer wieder dahin zieht. Das ist ein Selbstläufer. und es wirkt gegen das Vergessen. Was kann ich jetzt ganz praktisch tun? Vielleicht hatte ich das angesprochen. Vielleicht bist du nicht da, dass du sagst, ich kann Gott aus ganzer Seele preisen. Das ist total okay. Wir sind alle auf dem Weg, gell? Das ist klar. Aber sprich doch zunächst mit Gott über dein Anliegen. Wenn du das Anliegen hast, ihn wieder ganz neu aus ganzer Seele preisen zu können, rede mit Gott darüber. Sag ihm das. Lass dir auch von ihm zeigen, wo dein Herz vielleicht abgestumpft ist. Weißt, wir können Gott alles fragen und wir dürfen damit rechnen, dass er auch antwortet. Lass es dir zeigen. Und wenn nötig, tu Buße. Erinnerst du dich? So, so und in die andere Richtung. Und dann versuch es doch mal innerhalb vielleicht eines Gottesdienstes. Du hast ja hier jede Möglichkeit. Versuch es doch mal damit. Statt die Lieder einfach nur mal runter zu singen, losgekoppelt von deinem ganzen Sein, könntest du doch ein Lied einfach mal auf dich wirken lassen. Lass dich vom Text inspirieren. Vielleicht machst du dabei mal ganz bewusst so im Gedanken Türen und Tore deiner Seele auf. Und vielleicht hast du so einen kleinen Satz, ein kleines Wort. Dann halt dich mal an dem Wort fest. Lass das auf dich wirken. Manchmal genügt ein Satz. Und diesen Satz bringst du deinem Herrn in Liebe, mit allem, was du gerade so kannst, auf dem Silbertablett, freundlich und offen dafür, dass er dich dahin bringen kann, dass du mit deiner ganzen Seele Gott preisen kannst. Manchmal passiert es ganz still und manchmal passiert es ganz laut. Das Wichtige ist, dass Gott sieht dein Herz. Der weiß schon, wenn du dich komplett aufgemacht hast, ihn zu preisen. Er versteht es. Und so ein Erlebnis wird sich einprägen. Gott hat übrigens auch gesagt, dass er sich über einen zerschlagenen Geist freut. Nicht, weil er Freude daran hat, wenn wir zerschlagen sind, sondern weil er Freude daran hat, zu verbinden und zu heilen. Gott kann sich's nicht nehmen lassen, uns zu segnen. Und diese Segnungen sehen ganz unterschiedlich aus. Sie können sich natürlich manifestieren in Heilungen. Sie können sich darin manifestieren, dass böse Geister uns verlassen, dass Beziehungen wieder heil werden, dass Vergebung ausgesprochen und empfangen werden kann. Oder einfach nur, dass wir Gottes Nähe so intensiv spüren, dass die Liebe neu entflammt. Aber was auch immer es ist, sag Danke und lass es dich motivieren, weiter zu preisen. Das Preisen, das gilt nicht nur für die Musiker, das gilt für uns alle. Durch die ganze Bibel hinweg sehen wir, singe dem Herrn, lobe den Herrn meine Seele. Und ihr könnt Psalm 103 gerne nochmal ganz deutlich lesen und schauen, ob da irgendwas steht von lobe den Herrn meine Seele, ich Musiker mit meiner Gitarre oder ich Sängerin oder nur die Semi-Profis und Profis. Nein, es steht meine Seele und es gilt für alle. Und als allerletzten Punkt wollte ich nur noch schnell sagen, für die, die echt so verzweifelt sind, dass sie sagen, Anja, da steht, der meine Gebrechen heilt und all das Ganze, der mir so viel Gutes getan hat, ich sehe es nicht. Er hat mich nicht geheilt. Er hat meinen Mann nicht geheilt. Er hat meine Kinder nicht geheilt. Ich will es nicht unter Tisch fallen lassen. Aber bitte, lies den Psalm. Und wenn du keine dieser Dinge bejahen kannst, dann schweig. Aber allein hier ist das Kreuz. Das hat er für dich getan. Es ist ein bisschen provokativ gesagt. Aber er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Er hat für deine Sünden bezahlt. Er hat dir alle deine Sünden vergeben. Das kann ich dir mit ganz großer Sicherheit sagen. Sonst stehe ich hier verkehrt. Dann bin ich im falschen Glauben. Okay? Das weiß ich sicher, dass der Herr dir deine Sünden vergeben hat. Demzufolge ist jetzt, das war blöd von mir, weil du wirst nichts finden, was du nicht doch in deinen Lobpreis mit reinnehmen kannst aus diesem Psalm. Amen.